Da schwimmt da sowas drin rum, wenn man jetzt mit dem Mikroskop guckt, ganz viel. Und diese Bakterien, die sind eigentlich erstaunlich schlau, weil die können, die haben einen Motor, manche haben mehrere, so einen Faden, den sie als Motor benutzen. Und früher, naja gut, man denkt, ja, die zappeln da so rum und kommen irgendwie vorwärts. Da ist viel mehr los. Es gibt einen, genau, drück mal drauf, einen Motor, wie ein Elektromotor, aus 30 Einzelteilen zusammengebaut. Na, läuft das Video? Was? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, das ist schlecht. Heute Morgen ging es noch. Okay, na gut, dann erzähle ich es einfach so. Ihr müsst mir dann glauben. Das Ding ist ganz klein. Es sieht wie so ein, also die Zelle ist so, dass das wächst ja auch. Das ist ja das Erstaunliche. Wenn jemand da sitzen würde und würde es zusammenschrauben, dann würde man denken, okay, toll, das hat er gut gemacht. Aber das geht ja alles von alleine. Also, genau, wunderbar. Da geht's, da ist die Zellwand. Jetzt geht's los. Da wird quasi ein Durchstich gemacht. Hier ist der Motor. Die Teile kommen zusammen und das sind verschiedenste Moleküle, 30 verschiedene, die in der richtigen Reihenfolge jetzt anfangen, zur Verfügung zu stehen und zusammenzubauen. So sieht das Ding dann aus. Und hier kommt der Schwanz raus. Hier bricht er durch, der Rand wird gemacht und von innen wird Material nachgeschoben, damit der Schwanz, dieser Schwanz gebaut werden kann. Und dann gibt es einen Abschnitt, ich weiß gar nicht mehr genau wofür, da wird was abgestoßen und dann kommt was anderes hinterher, weil der ist starr und der andere ist, glaube ich, der ist flexibler. Und jetzt sieht man, wie die Moleküle, die kommen hoch und reihen sich immer so schön ein. Das tun sie, weil sie eben genauso passen. Das sind alles Proteine, die sind sehr komplexe Verbindungen, das ist alles Kohlenstoffe, organische Chemie. Da sieht man den Motor, wie er läuft. Und damit bewegt sich der vorwärts. Das Ding läuft mit 1500 Umdrehungen pro Minute, das ist also schon richtig zackig. Und das Interessante ist, ein Auto hat ungefähr 10% Energieeffizienz. Also 10% der Primärenergie, die man im Sprit hat, wird verwandelt in echte, was wir gebrauchen können. Der hat 100%, 100%, der beste Motor der Welt. Und mit 1500 Umdrehungen kann auf innerhalb von einer Vierteldrehung anhalten und andersrum drehen mit 1500. Also ohne Trägheit. Einfach so 1500 so rum, buff, andersrum, 1500. Das ist einfach unglaublich. Was interessant ist, wie kann denn so ein Ding entstehen? Weil das Ding hat 30 Einzelteile, 10 davon gab es vorher schon als irgendwelche Bauteile, die in der Zelle vorkommen. Aber es sind 20 Teile, die in der richtigen Reihenfolge, in richtigen Evolutionsschritten zusammenkommen müssen, bis das Ding funktioniert. Und das Problem ist, dass jeder Schritt von diesen 20 keinen evolutionären Vorteil bringt. Das heißt, eigentlich normalerweise sagt Evolution, wenn du was machst, Mutation, bringt nichts, weg damit. Dann musst du 20 Schritte hintereinander machen, und zwar die richtigen, alles an der gleichen Stelle, damit mal einmal so ein Ding entsteht. Das ist auch ein echtes Problem, da gibt es große Kontroversen natürlich. Die einen sagen, es muss Intelligent Design sein. Das kann kein Zufall sein, denke ich auch nicht. Und andere versuchen das natürlich zu retten, dass man das irgendwie doch alles zufällig machen kann, geht aber nicht bisher. Also ich war total beeindruckt, das ist jetzt das Ende. Ich finde es Wahnsinn zu denken, dass das, während wir hier reden und sitzen und hören und dass diese ganzen Dinge in unserem Körper passieren, Millionen Mal. Und ich finde das faszinierend. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann das nächste Mal erzähle ich was zur Astrophysik. Das ist gut, aber eigentlich geht es um was anderes heute. Geistlich stark werden mit Freude. So heißt die Predigt. Jetzt denkt man sich vielleicht, ja, was ist denn das für ein komischer Titel? Geistlich stark werden würde man ja auch noch verstehen, aber die Kombination, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja diese Gemeindevision, das Motto sozusagen, geistlich stark werden und Menschen zu Jesus, zu Jesus führen, wollte ich schon sagen, zu Nachfolgern Jesu machen, ist aber so ähnlich. Das klingt auf den ersten Blick ja ganz okay, auf den zweiten Blick ein bisschen diffus. Was heißt denn das genau? Und auf den dritten Blick vielleicht so ein bisschen nach, das klingt ja nach Arbeit. Oder was irgendwie so ermüdend, so, was muss ich denn jetzt noch alles machen? Und was kann ich auch überhaupt dafür tun? Ja? Und mein Ziel heute Morgen ist, dass dieses ominöse, was da so rumschwebt, um dieses Thema ein bisschen zu klären und in einer Form, dass ihr nicht mit einer größeren Last rausgeht, hoffentlich hier, sondern mit einem gewissen neuen Mut und Freude. Und ihr könnt mir am Ende sagen, ob ich das geschafft habe. Also, wir sollen ja im Glauben wachsen. Mach mal einmal. Ach so, eigentlich kann ich ja klicken. Ich versuch's mal. Oh ja. Power. Genau, wir sollen ja im Glauben wachsen und wollen, das ist die Frage. Das ist jetzt das Erste, wo ich was zu sagen will. Aber bevor ich dahin komme, ich lese ja gerne Bücher und Videos gucke ich auch gerne, habt ihr auch gemerkt, habe ich mich schon verraten. Aber Bücher lese ich gerne. Und es gibt, in meinem Leben als Christ habe ich auch bestimmt hunderte fromme Bücher gelesen, aber zwei Bücher haben mich besonders gepackt, und zwar in ihrem ersten Satz. Ich weiß, man guckt ja so ein bisschen hinten drauf und dann mal so rein, was ist denn das, was sagt denn der so? Und zwei Bücher haben mich besonders gepackt. Und eine davon war, das kennt ihr auch, und zwar war das dieses Leben mit Vision von Rick Warren. Das haben wir, zumindest viele, die hier schon ein bisschen länger sind, haben das zusammen gemacht. Wer weiß noch, was der erste Satz war in diesem Buch? Echt jetzt? Okay, ja, jetzt googeln, der schnell ist, kann googeln. Nein. Nee, der Satz heißt, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Dachte ich mir, wow, das ist echt eine Art, ein Buch anzufangen. Und dann ging es natürlich weiter, weil es geht darum, um die große Perspektive, dass man nicht nur um sich geht, dass es um Dinge geht, wozu man berufen ist und so weiter. Und darum geht es ja mit dem Buch. Aber der Satz, es geht nicht um dich, der hat mich gleich gepackt. Ich dachte mir, das muss ich lesen. Und dann dieses Buch hatte ich, das ist auch so eins. Das fängt ein bisschen anders an, aber hat mich auch gepackt. Das ist von John Ortberg, das heißt, das Leben, nach dem du dich sehnst, geistliches Training für Menschen wie du und ich. Und da steht als erster Satz eben, ich bin über mich enttäuscht. Und da habe ich gedacht, das ist mein Buch. Nicht so sehr über bestimmte Dinge, die ich getan habe, als vielmehr über das, was aus mir geworden ist oder nicht geworden ist. Mich quält das Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Und dann geht es natürlich weiter. Aber dieses Gefühl, ach, ich will eigentlich ein bisschen was, ich will eigentlich mehr wissen, irgendwas, ich will wachsen sozusagen. Dieses Gefühl, eigentlich, ich war faul, ich hätte vielleicht dies und das noch machen können. Ne? Kennt ihr das? Passiert euch nie? Okay, gut. Nee, aber wenn ich geistlich stark werde, auch in diesem Thema, dann denke ich auch an diesen Satz. Also für mich, und ich glaube, vielleicht denkt ihr da auch dran, ne? Ich wünschte, ich würde mehr wissen. Ich wünschte, ich könnte besseren Rat geben, weiser sein, hätte öfter die paar Worte parat, die wirklich helfen, die treffen, die wäre mehr inspiriert von Gott, um dann, wenn ich Menschen treffe, genau das Richtige zu sagen, überhaupt zu merken vielleicht, dass ich was sagen sollte. Und einfach seine Perspektive für mich, für andere Menschen, für die Welt besser sehen könnte, auch besser weitergeben könnte. Das wünsche ich mir. Und ich möchte da auch vorwärts kommen, aber wie? Ne? Was kann ich jetzt machen? Noch viel mehr Bücher lesen, hilft auch ein bisschen. Ja, und ich glaube, es geht vielen von uns so. Und wenn man dann nicht weiß, was man konkret machen soll, dann kann das natürlich, wenn das so diffus ist, dann denkst du, was mache ich jetzt? Ach, vielleicht ist das nichts für mich. Das ist bestimmt für ganz fromme Leute, aber irgendwie gibt man vielleicht auch manchmal dann innerlich auf, weil es nicht griffig ist. Ne? Und auf der anderen Seite sehen wir uns aber auch danach. Und ich glaube, das ist universell. In ganz vielen Filmen, aber auch ganz besonders in vielen Märchen, schlägt sich das nieder, diese universelle Sehnsucht und so ein bisschen, was in jedem von uns reingelegt ist. Nämlich, das ist immer so eine Geschichte von Kampf von Gut gegen Böse. Da ist irgendwie so eine Held oder eine Heldin, oder dass der am Anfang gar kein Held ist, sondern irgendeine Hauptperson in Schwierigkeiten oder in der irgendwie was Böses oder große Schwierigkeiten, und das wird immer schlimmer. Und dann lernen sie Karate Kid. Kennt ihr das, den Film? Dann lernt er halt irgendwann, sich zu wehren, und dann wird man nicht mehr verhauen. Das ist so eine Version, aber es gibt natürlich viele Varianten dieser Geschichte, nämlich der Kampf von Gut und Böse, und man ist schwach, und am Ende des Filmes spitzt es sich zu und irgendwie schafft es die Person dann doch, und das Böse wird besiegt, die Umstände werden besiegt, wie auch immer. Und warum finden wir diese Geschichten so toll? Ich glaube, weil wir uns mit diesen Hauptpersonen identifizieren, wie die Helden, die Heldin, die hat es geschafft. Genau, das war schwer, aber die hat gekämpft und durchgezogen und hat es geschafft. Und ich glaube, das ist tief in uns drin. Und manchmal, wenn man dann sieht, wo stehe ich denn jetzt? Ich würd gerne auch so sein, so ein Held. Irgendwie, der zum Schluss den Drachen erschlägt oder so, keine Ahnung. Aber manchmal fühlt man sich eher wie so eine Raupe. Die ist vielleicht, also manche finden die vielleicht schön. Also die hat auch eine gewisse Schönheit, aber so richtig denke ich mir, naja, okay, eigentlich, wenn ich so eine Raupe im Zimmer sehe, dann habe ich eher andere Gedanken. Und man denkt gar nicht dran, dass der sowas draus wird. Und jetzt, okay, Schmetterling ist nicht irgendwie Kraft und Drachen töten und sowas. Schmetterling ist schön, aber trotzdem, diese Verwandlung, die möglich ist, das ist die Botschaft. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir sehen müssen. In der Raupe drin, in uns drin, steckt so etwas, was werden kann. Schönheit, Kraft, Verwandlung ist möglich. Es ist möglich für dich und für mich. Und darum geht es, wenn wir über geistlich wachsen reden. Nicht über, ich habe mehr Zeug auswendig gelernt oder sowas, ich kann irgendwas wiederholen. Sondern wachsen innerlich heißt, dass wir neu werden, dass wir heil werden. Und das heißt ja, immer mehr wie Jesus werden. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, ob der so rumschwebt und immer fromme Sachen sagen. Das findet man ja gar nicht so attraktiv. Ne? Ich meine jetzt Dinge wie, die mit Charakter, mit Weisheit, mit Mut zu tun haben. Und wir kommen gleich noch ein bisschen mehr drauf. Schauen wir uns mal ein paar Stellen an dazu. Es gibt ganz viele davon. Ich habe nur mal ein paar rausgenommen, um zu zeigen, ja, dass das irgendwie in der Bibel an allen möglichen Stellen steht. Ne? Liebe Brüder, Schwestern, immer wieder müssen wir Gott für euch danken. Und denkt mal, das schreibt jetzt jemand zu uns. Wir können nicht anders, denn euer Glaube wächst ständig und auch die Liebe, die ihr alle zueinander habt, wird immer größer. Oder 2. Korinther 5, 17 haben wir gerade gehört. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Ja. Per 2. Petrus, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennen. Auch ein Prozess wieder. Das ist nicht so Schnipp, sondern es dauert. Und dann interessant, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das klingt doch gut. Eigentlich kann man sagen, ja, da kann ich mehr von gebrauchen. Und vielleicht nicht für mich selber, sondern die anderen Leute können da mehr von gebrauchen, wenn ich so bin. Ne? Das ist ja auch immer gut. Aber es ist doch sichtbar, man kann sehen, aha, in der Bibel ist es normal. Es ist wie auch die Geschichte mit dem Saat und da geht was auf und das braucht seine Zeit und dann wird es stark. Jesus hat das Beispiel gebracht, das Senfkorn, der so klein ist, der Samen, und dann ein Riesenbaum wird. Ich denke, so müssen wir das auch sehen, wenn wir an geistlich Wachstum denken, für uns selber. Kann ganz klein anfangen, Veränderungen können ganz klein anfangen und dann riesig stark werden, sodass kein Sturm das mehr umhauen kann. Jetzt will ich ein bisschen drüber nachdenken. Oh, falscher Knopf. Was ist denn das genau, geistlich reif werden, geistliche Reife, geistlich stark werden? Weil es ist irgendwie so, ja, nicht so klar definiert für uns jedenfalls, denke ich mal. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Ich glaube, dass die Antwort weiß wahrscheinlich, wissen die meisten, Gott lieben mit vom ganzem Herzen, Seele, Kraft und Verstand. Die Reihenfolge ist nicht immer die gleiche, aber das steht an den Stellen immer drin. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn ich geistlich wachse, heißt, ich kann immer mehr Gott lieben und immer mehr Menschen lieben. Das klingt doch gut. Das klingt doch besser als, bin ganz fromm und habe alles auswendig gelernt und ich kann zu jedem genau sagen, was er falsch macht. Das meinen wir ja nicht damit. Ne? Oder dass diese Frucht des Geistes wächst, immer stärker wird in unserem Leben, dass unser Glaube wächst, dass wir lernen, mehr mit Gott zu leben, nicht nur über ihn was zu wissen, dass wir sein Reden zu uns besser verstehen, dass wir lernen, großzügig zu sein, dass wir leichter vergeben können und dass Gott uns immer mehr gebrauchen kann. Das ist für mich so geistlich wachsen, das stelle ich mir vor und das finde ich sehr attraktiv. Aber das ist so ein bisschen das, was nach außen geht. Ich glaube, wir können auch nachschauen, was nach innen geht, wenn wir für uns selber, was das heißt. Ich glaube, was wichtig ist, der Hans-Peter hat das auch in der Predigt mal gesagt, wir leben ja sehr unter Performance-Druck. Wir müssen immer produzieren, immer gut. Wir haben es im Griff. Wir machen immer Sachen. Wir produzieren. Deswegen, das ist unser Selbstwert. Aber zu lernen, dass wir Kinder Gottes sind, durch seine Güte und Liebe befreit, das ist nicht so einfach. Nicht immer im Minus sich zu fühlen, wenn man irgendwelche Sachen sieht, wo man hin will. Denn dann bist du ja schon gleich frustriert, wenn du losläufst. Ne? Freude haben können, auch wenn man noch nicht angekommen ist. Ist gar nicht so einfach. Das gehört alles dazu. Und das ist ein wichtiges Teil davon, weil sonst wird nämlich diese ganze geistlich wachsende Geschichte sehr anstrengend und unschön für einen selber. Geistlich wachsen hat auch immer was mit innerlich heil werden zu tun, mit Frieden finden. Gute Frucht erleben und dann auch weitergeben. Und ich glaube, gerade für die, die schon länger Christ sind, kann ich eins noch dazu sagen. Es heißt, dass wir als ältere Christen, sagen wir mal, immer mehr lernen, Väter und Mütter in Christus zu sein, die wirklich anderen Leuten helfen können, unseren jüngeren Geschwistern. Was können wir ihnen weitergeben? Haben wir Weisheit zu geben? Wo können wir ihnen Hilfe sein? Ja. Also, ich finde das ein tolles Ziel. Jetzt ist die Frage, wie geht das mit dem geistlich stark werden, geistlich wachsen? Und da gibt es verschiedene Wege. Die einfachen ist erstmal, zum Teil geht es einfach gewisserweise, manche Dinge gehen von selbst und auch darüber können wir uns erstmal freuen. Ja, es ist wieder beim Körper. Der Körper wächst ja auch von selbst. Wenn man den also füttert und versorgt und wie zu Hause, also ich meine jetzt im guten Zuhause, jetzt nicht nur Nutella-Brote, sondern alles drumherum, ne, dann wächst man, ist gute Familie, dann wird man zumindest körperlich erwachsen. Ne, und das ist im Geistlichen, glaube ich, ist es auch so, ist es ähnlich. Und das ist eine Gnade, denn der Heilige Geist ist in uns. Jesus hat gesagt, das hatte Paulus gesagt, komme ich gleich zu. Sein Geist ist, und Jesus hat gesagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Das ist passiert. Die Kraft ist in dir. Das automatisch wirkt in dir. Und viele Dinge, die da passieren, die merkst du vielleicht gar nicht. So ähnlich wie das Kopieren der Chromosomen, die ich gerade gezeigt habe. Passiert, merkt man gar nicht. Und das ist gut. Und da kannst du dich auch drauf verlassen. Und diese Stelle, die ich jetzt eben gerade meinte, war Philipper 1,6 von Paulus. Da sagt er, ich bin sicher, dass der Gott, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Das gilt für alle. Das heißt, wir sind unterwegs und Gott wirkt in uns so oder so. Und das ist die erste Art. Die zweite ist, man wächst auch an Herausforderungen. Ich glaube, auch das haben viele schon erlebt, jedenfalls ja eigentlich alle. Ich glaube, jeder, der noch hier geblieben ist, auch sogar die Teenager, jetzt nicht in der Kinderstunde sitzt, meine ich, weil die Kinder haben das noch nicht erlebt. Aber ich glaube, da weiß man, dass entweder man muss irgendwie schwierige Arbeiten schreiben oder ich habe eine Herausforderung angenommen, ich habe vielleicht einen neuen Dienst angefangen, ich habe mich berufen gefühlt und oh, jetzt wird das so schwierig. Oder es trifft mich was von außen und ich muss damit klarkommen. Aber so oder so, ich wachse daran. Und nachher, was vielleicht ganz schwierig war, am Ende merke ich, wow, das habe ich jetzt im Griff. Und ich denke, oh ja, toll, jetzt kann ich mich ausruhen und da kommt die nächste Herausforderung. Und man wächst wieder ein bisschen weiter. Also ein bisschen Urlaub dazwischen gibt es auch immer. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Man wächst natürlich an den Aufgaben, ganz einfach. Und dann Dinge, die früher ganz scary waren. Und oh, was mache ich? Zum Beispiel, wie eine Kollegin hat es bei uns mal erzählt, öffentlich zu reden. Als die kam, war das, oh, Schreck, kann ich nicht machen. Und als sie dann gegangen ist, war es irgendwie völlig normal. Also solche Dinge erlebt man auch. Ne? Da wächst man einfach ganz normal an Herausforderungen. Und ganz wichtig auch, wenn man erschöpft ist, soll man Urlaub machen. Das klingt jetzt ganz banal, aber das möchte ich ganz explizit sagen. Es gibt Zeiten, alles hat seine Zeit. Wenn man fertig ist, soll man nicht neue Jobs anfangen oder denken, ich müsste mehr tun, von schlechtem Gewissen getrieben sein. Das ist keine gute Sache. Sondern Gott gibt uns Ruhe. Die Geschichte von Jesus, da waren sie 5000 Leute, haben sie, versorgt, gespeist, ja. Brot und Fisch, die Geschichte. Und das war eine sehr aufregende Sache. Das war bestimmt auch sehr aufreibend. Dann war es abends spät. Jesus sagt, komm, lasst uns ein bisschen weggehen und ruht euch aus. Ja, nach so einem Hoch kommt auch ein Tief. Da muss man wieder mal Pause haben. Und manchmal braucht man längere Pause, um sich zu erholen, um wieder inspiriert zu sein. Und da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Aber es gibt ja auch die normalen Zeiten. Und ich hoffe, wir haben viele davon, weil man will ja nicht immer durch Krisen wachsen. Das ist immer so anstrengend. Also jemand sagte mal zu mir, ja, ich lerne eigentlich nur aus meinen Fehlern. Da habe ich gedacht, wow, das ist aber echt anstrengend. Also ich möchte gern lieber aus den Fehlern von anderen Leuten lernen. deswegen lese ich auch, ja. Nee, es gibt aber die normalen Zeiten, ja, in denen man einfach, es geht einem okay. Ja, ich habe keine Krise, in der ich wachse und ich weiß gar nicht wie und ich werde einfach nur stärker, dass ich es aushalte. Die normalen guten Zeiten, in den Zeiten will ich wachsen. Und eine von diesem, ein Beispiel ist, finde ich, die Gruppe, die gerade in Zypern war. Das war eine super Woche, das war inspirierend. Ich glaube, da ist viel mitgenommen worden, dass es Saat, die aufgeht. Das war ein tolles Erlebnis, das war einfach guter Input. Um diese Sachen, da geht es jetzt weiter. Darum geht es nämlich. Und eine wichtige Bibelstelle in diesem Zusammenhang ist Römer 12, 2. Und es geht nochmal darum, wie wachsen wir? Was heißt denn das überhaupt? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Denn dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Es geht hier also um das Denken. Und damit ist interessant, warum, es war mir früher nicht so klar, aber es ist wirklich so, alles, was wir tun, das fängt ja im Kopf an. Und ob wir uns gut oder schlecht fühlen, welche Richtung wir einschlagen, was wir wichtig finden und nicht, also Denken im weiteren Sinne, auch im Sinne von Herz, Prioritäten und so weiter. Das ist, wo unser Wille ist, wo wir entscheiden, was wir tun. Es gibt dazu einen weisen Spruch, den mag ich sehr. Und das geht so, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Leben. So wie wir automatisch reagieren, quasi aus dem Rückenmark raus, ohne nachzudenken, das ist alles, was sich im Charakter sammelt zum Schluss. Wenn wir intuitiv positiv sind und optimistisch oder intuitiv negativ und zurück so runtergedrückt oder so. Das ist das, was sich an der Stelle gesammelt hat. Und wenn man was verändern will, muss man vorne anfangen. Das Wichtige ist, es fängt mit dem Denken an. Und da entscheidet sich, wo die Entwicklung hingeht. Es ist wie die Richtung. Da entscheidet mich, okay, jetzt laufe ich da lang und nicht da lang. Und ich muss mich verändern lassen und Gottes Sicht und sein Denken aufnehmen. Und das ist jetzt nicht so was wie diese Chemie-Geschichte da. Das geht um ganz andere Dinge, die jeder kapieren kann, die jeder natürlich intuitiv auch verstehen kann. Ich glaube, wir müssen von Gottes Perspektive und von seiner Sicht für uns und für inspiriert sein. Und das bedeutet es, wenn der Glaube wächst, dieser Ausdruck, der Glaube wächst. Jetzt, wie kommt das in uns rein? Wie können wir jetzt praktisch werden? Es gibt die sogenannten geistlichen Übungen. Das ist ja hier geistliches Training für uns. Für Menschen wie du und ich ist es der Untertitel. Es gibt ein anderes Buch. So gibt es verschiedene Ausdrücke drin. Aber im Grunde geht es darum, dass man Dinge tut, um bestimmte Dinge in seinem Leben zu fördern. Und die haben dann alle möglichen tollen Auswirkungen. Und ich möchte eigentlich, was ich mache heute, ist, ich möchte Werbung machen für Investitionen in diesen Bereichen, weil das unheimlich fruchtbar ist für dein Leben und für auch deinen Dienst. Also, die geistlichen Übungen, nenne ich die jetzt mal so, die setzen uns dem Wirken aus, Gottes aus und fördern Dinge, die uns in die richtige Richtung ziehen, sodass er uns eben verändern kann. Setzen Wirken Gottes aus. So, das braucht natürlich Zeit, das sind kleine Schritte, das habe ich schon vorhin ja schon mal gesagt, wir müssen üben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Kann hier einer einen Marathon laufen? Kann das einer? Oh, okay. Gut, immerhin nur einer. Sonst wäre ich noch deprimierter. Also ich glaube, ich komme noch nicht mal einen Kilometer weit im Sprint oder im schnellen Laufen oder so. Also ich kann das überhaupt nicht. Und man weiß natürlich, man muss da echt trainieren. Das kann man nicht einfach. Und das heißt auch bei anderen Dingen, die man jetzt sieht, oh, ich muss jetzt irgendwas, das kann ich nicht. Zum Beispiel, ich kann, sagen wir mal, schlecht vor Leuten reden. Aber das ist ja nicht so interessant. Sagen wir mal, ich bin zornig. Ich kann nicht so leicht ruhig werden. Ich kann nicht so leicht Leuten vergeben. Ich fühle mich hart. So verschiedene Dinge. Ja. All diese Dinge, die wir ändern wollen, das sind alles Dinge, die in kleinen Schritten kommen. Man braucht Übung. Man kann es nicht einfach machen. Und in diesem, es gibt ein Buch, da zeige ich gleich nochmal was, von Richard Foster. Das heißt, glaube ich, in Deutsch Nachfolge feiern. Da sind 12 solche Themen drin. Und die sind natürlich auf der Bibel basiert. Und hier sind 9 drin. Und deswegen mag ich das Buch lieber. Aber nein, das ist natürlich nicht genau diese und nur genau diese eine, sondern verschiedene Dinge, die so zusammenwirken. Und die meisten sind natürlich doppelt. Und was vorhin Christina gesagt hat, dass Tiefgänger, diese 6 Themen, die die dieses Jahr machen als Schwerpunkt, um die zu fördern, sind eben auch welche davon. Das gehört also genau da rein. Also eigentlich mache ich Werbung für Tiefgänger, wenn man so will. Und ich möchte ein paar von diesen kurz vorstellen und ein bisschen Werbung machen, was dahinter steckt, wozu das führt, damit ihr ein bisschen Geschmack kriegt, warum sich das lohnt. Also, Feiern und Freude, interessant, damit fängt es an. Warum? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir müssen Freude kultivieren, gerade wenn wir wachsen wollen, denn ohne Freude werden wir schwach. Wenn wir immer denken, oh, ich muss das noch, und wenn wir in diesem Spirit sozusagen das lesen und denken, oh, die Latte geht immer höher und ich komme nicht hinterher, das funktioniert nicht. Das ist nicht nur das, sondern es geht nach hinten los. Wie können wir Freude lernen? Wie können wir mit Dankbarkeit und ja, wir können Dankbarkeit entwickeln, nicht über uns selbst deprimiert sein, wie es am Anfang vom Buch stand, ne? Das ist eine gute Sache, muss man lernen. Ich glaube, es ist ganz wichtig fürs Leben, weil man immer mit Dingen konfrontiert ist, wo man, wenn man ehrlich ist, einfach nicht gut ist. Und das ist doch okay. Deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil der andere da besser ist. Der nächste Punkt, Tempo reduzieren. Das sind seine Titel. Ruhe, das ist eine ganz wichtige Sache. Überhaupt mal zur Ruhe zu kommen, Radio aus, Handy aus, Video weg, Musik aus. Je nachdem, also meine Teenies ist ja, die sind ja immer gedröhnt. Jedenfalls war es bei uns früher so, heute scheint es auch noch so zu sein wie bei meinen Kindern, wie ich das so sehe. Da ist immer was los, da kommt immer was rein. Aber dann merkst du, wenn da immer was reinkommt, merkst du nicht, was drin ist. Und man kommt gar nicht zur Ruhe. Wenn man mal alles abschaltet und mal nur raus in den Wald gehen, allein. Und nach einer Stunde oder 2 Stunden, da kommen langsam Sachen hoch, die uns wirklich bewegen. Und das ist wichtig, denn das ist das, wo Gott dran will und wo er mit uns drüber reden will. Also Ruhe, Stille finden, nicht immer Action und Input, Einsamkeit in einer guten Weise, Pausen einbauen, das sind Themen dafür. Sehr, sehr, sehr positiv. Dienen und Demut, sehr spannend. Also, was heißt das? Das heißt Demut. Also, es klingt, ich glaube, das wissen die meisten heute das Wort nicht mehr, was das Wort bedeutet. Ein realistisches Selbstbild zu haben, aus Gottes Sicht. Ich brauche, wenn man das gelernt hat, ich brauche mich nicht produzieren, ich brauche keinem was beweisen. Ich kann völlig entspannt sein. Ich bin nicht Superman, ich weiß es. Ihr auch nicht. Und deswegen könnt ihr auch entspannt sein. Ja? Und wir können ehrlich sein voneinander. Und ich weiß, ich bin angenommen von Gott. Ich bin unterwegs, natürlich. Ich will doch nicht von meinen Kindern erwarten, dass die schon dahin sind, wo ich jetzt bin oder so. Das macht ja auch keiner. Genauso Gott mit uns auch nicht. Das heißt, das ist sehr entspannend, wenn man das einübt. Das ist eine ganz tolle Sache auch. Schönes Kapitel. Schönes Thema. Auch eine gute Sache. Schuld bekennen. Das kommt ja auch dran, ne? Also eigentlich mit einer Zweierschaft mit drin war das auch ein Thema. Manchmal belasten uns Dinge. Manchmal gar nicht Dinge, die wir getan haben, sondern die uns einfach bedrücken. Ich hatte da auch mal so Sachen, wo ich dachte, boah, das war jetzt nicht irgendwie, da habe ich nichts gemacht, aber das hat mich bedrückt und belastet. Irgendwie dauernd eine Auseinandersetzung. Ich habe mit keinem geredet und das war halt immer stark. Und endlich mal habe ich gesagt, komm, ich rede jetzt mit einem Freund drüber. Also jetzt nicht mit irgendeinem von der Arbeit, sondern einem geistlichen Freund. Und da haben wir drüber geredet und gebetet und irgendwie der Druck war weg. Ich konnte ganz anders mit umgehen. Ich glaube, da ist eine geistliche Kraft drin, wie es ja auch in der Bibel steht. Und das zu lernen und zu üben und dann auch zurück auf die Zweierschaft zu gucken, da nochmal dran zu bleiben. Habe ich so jemand, mit dem ich ehrlich sein kann? Das ist eine super Investition. Also, das ist dieses Thema Schuld bekennen. Und dann auch es gibt natürlich noch mehr, ich mache jetzt nicht alle durch, Führung durch den Heiligen Geist erleben. sich da das zu kultivieren. Es ist so wichtig, dass Gott zu uns persönlich sprechen kann. Wenn du nur hier bist und hörst alles, was vorne gesagt wird, wirst du dich wahrscheinlich trotzdem relativ distanziert von Gott fühlen. Weil das Einzige, was wirklich zählt nachher, was dir Kraft gibt, ist das, was du selber erlebst. Und manche haben so Sachen erlebt, ich habe das sicher auch schon mal gehört, ich habe immer so jener gesessen und eines Tages ganz plötzlich habe ich zum Beispiel Gottes Güte erlebt und dann hat es mich umgehauen und danach war vieles anders. Die Geschichten hört man ja oft und man kann das nicht machen, ich weiß. Aber trotzdem, dieses persönliche Erlebnis mit Gott ist eine ganz wichtige Sache. Und auch da muss man Raum geben, da muss man ein bisschen Platz schaffen in der Zeit, eben Radio aus und solche Dinge. Ne? Ganz, ganz schöne Dinge und so weiter und so weiter. Jetzt denkt nicht, dass man hier alles zugleich machen muss. Ne? Es ist auch nicht alles für jeden dran. Also ich würde jetzt nicht sagen, lest euch das alles durch und macht alles, sondern es geht darum zu fühlen, was ist für mich dran, was spricht mich jetzt an. Auch von den anderen Themen. Man kann, ich glaube ehrlich gesagt, man kann von tiefen Dingen kann man nur ein Ding im Jahr lernen. Ich behaupte ich mal so. Ich habe jetzt hier keine, müsste man eigentlich Jörg Berger fragen, ob das stimmt. Aber ich sag mal so Dinge, die einem ins Herz gehen, da ist nichts hier mit einer Woche was lesen und dann weitergehen. Ja, das dauert viel länger. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was ist dran und das auch von Gott zu empfangen und dann Ruhe darin zu haben, das andere nicht zu machen. Die gute Nachricht ist, wenn man eines von diesen Dingen anfängt und das für sich entdeckt, wenn es für dich wirkt, dann trägt es sich selbst. Was heißt das? Da kommt also nach 2 Wochen ungefähr, erlebst du, aha, das bringt mir ja richtig was und der Gewinn, der ist größer, als was du reinsteckst. Ja? Und das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie 6 Monate von irgendwie strampeln und müde und gegen Faulheit ankämpfen zu tun, sondern nur 2 Wochen oder 3 Wochen. Also 3 Wochen gegen Faulheit kämpfen vielleicht musst du machen, aber dann, jede Gewohnheit, sagt man, dauert 3 Wochen. Eine Gewohnheit einzuschleifen oder auszuschleifen. Ausschleifen ist schwieriger. Aber das ist also nicht ewig. Und das Gute ist, was wirklich funktioniert, das bleibt dann auch automatisch hängen. Ne? Denk mal zum Beispiel, was ich Skifahren lerne. Da ist es ja auch so, zuerst stehst du da drauf, ich weiß nicht, wer von euch fährt oder so, das erste Mal, wenn du drauf stehst, weiß nicht, wie komme ich da runter. Dann macht man ja automatisch, macht man so, ist genau richtig, da hat man schon Schneeflug. Ne? Und dann kannst du wenigstens bremsen und lernst du so ein bisschen und dann ein bisschen mehr hin und her und so und dann fängt es an Spaß zu machen. Und du hast mehr im Griff und dann wirst du schneller und so weiter. So ist es auch. Es fängt an Spaß zu machen, weil du Gewinn hast. Achte also auch darauf, dass es dich nicht runterzieht, sondern dass es Spaß macht. Und dann, wenn etwas länger dauert, dann wird es zur Gewohnheit. Und dann kommen wir zurück zu diesem gute Gewohnheiten. Denken, Worte, Taten, Gewohnheiten, Charakter. Dann sind wir hier, wenn wir da durchgelaufen sind mit einem Thema. Und dann strengt etwas, was dich früher angestrengt hat, strengt dich nicht mehr an. Das ist echt interessant. Also man sieht ja manchmal Leute, wo man sagt, wow, das ist aber echt ein demütiger Mensch. Oder der ist so oder die ist so irgendwas. Das hat sich vielleicht über viele Jahre entwickelt, die denken da gar nicht mehr drüber nach. Aber unterwegs haben sie vielleicht drüber nachgedacht. Also ich kann euch sagen jedenfalls, das ist sehr schön, weil dann hast du es einfach hinter dir und es wirkt immer wieder gute Frucht bringen, auch wenn du nichts dafür tust, weil es jetzt drin ist sozusagen. Also, jetzt komme ich zum Schluss. Ach so, da habe ich die beiden Bücher, habe ich noch gezeigt, das ist das eine, Nachfolge feiern das andere und dann Tiefgänger werden natürlich, da möchte ich sagen, beteiligt euch daran. Und wenn ihr aber Inspiration sucht, empfehle ich sehr, ein Buch zu lesen, weil da viel mehr zum Nachdenken drin ist, als nur eine Predigt. Ein paar praktische Tipps. Also erstmal wollte ich dahin kommen, mit Freude. Die Predigt heißt ja geistlich stark werden mit Freude. Und ich glaube, dass die Sache mit der Freude ist eine wichtige Sache. Weil das ist nämlich, man verliert das leicht. Also wenn man sich irgendwas vornimmt und irgendwas diffuses so und dann, ach. Und wenn man sich auf sich schaut, ich weiß nicht, wie es euch geht, es sind auch ja nicht alle Menschen nicht gleich. Aber oft, wenn ich auf mich schaue, dann habe ich eher so, das und das kann ich nicht oder je nachdem. Ne? Also irgendwie so ganz zufrieden bin ich nie. Und wenn das nicht dein Problem ist, dann ist ja gut. Aber trotzdem, ich glaube, für die das irgendwie betrifft, ist es wichtig, die Freude zu behalten. Und dieses geistlich Wachsen mit Freude, unterwegs zu sein mit Freude, das ist eine wichtige Sache. Und wir sollen uns nicht immer im Minus fühlen. Wenn man liest, dann soll man nicht lesen und auswendig lernen und dann weitergehen, weil wenn du zu viel machst, dann kannst du es ja gar nicht leben. Und wenn du es nicht lebst und nur weiterliest, dann wird der Abstand immer größer. Du bist nur gefrustet. Also, tun ist das Einzige, was zählt. Sich was vorzunehmen, tun, aufhören zu lesen, das und dann das zu fruchtbar zu machen. Das ist ein wichtiger Tipp. Ein anderer Tipp ist, ja, vergleich dich nie mit anderen, sondern nur mit dir selbst. Was heißt das? Mit anderen vergleichen, man findet immer jemanden, der irgendwas besser kann. Ich habe auch in der Uni, das hat mich sehr geärgert, ich habe einen gefunden, der kann alles besser als ich. Also jedenfalls, als ich studiert habe. Ne? Und naja, es kommt vor. Und das macht aber nichts. Ja, ich gehe meinen Weg, die gehen ihren Weg, keine Ahnung, wo der jetzt ist, spielt keine Rolle. Vergleich dich nicht mit anderen. Das ist, wenn, je nachdem, was man sich vornimmt. Man kann ja auch sagen, ist beide schlecht. Die Pharisäer sagen, ich bin besser wie der, ist auch schlecht. Ne? Also beide Richtungen sind schlecht. Vergleich dich mit dir selbst, was heißt das? Schau nach hinten. Wo bist du gewesen? Guck mal ein Jahr, zwei Jahre zurück. Vielleicht hat Gott viel gemacht, was du gar nicht gemerkt hast bisher. Das kann dich auch ermutigen. Und wenn du jetzt was anfängst und denkst, wow, was habe ich schon gelernt? Das ist eine coole Sache. Vergleich dich nur mit dir selbst. Und nach in der Vergangenheit. Und es tut wirklich gut, sowas nicht alleine zu machen. Das ist eigentlich mein letzter praktischer Tipp sozusagen. Im Hauskreis oder Zweierschaft oder so, wenn man sowas liest, ist es total wichtig, darüber zu reden, sich auszutauschen, auch zusammen zu beten vielleicht. Also würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr auch noch nicht im Hauskreis seid, vielleicht ist es ein Grund, einzusteigen und zu sagen, komm, lass uns auch das Buch zusammen lesen, das müsst ihr im Hauskreis mal besprechen. Es gibt verschiedene, die beiden, ihr könnt auch was anderes nehmen, aber sich da wirklich mit zu beschäftigen zusammen, das ist sehr fruchtbar. So. Oh, nein, Entschuldigung. Ah. Ganz zum Schluss, fast. Ich habe jetzt schon zweimal zum Schluss gesagt. Geistlich wachsen ist nicht was total Anstrengendes oder Zähes, sondern ich glaube, es ist Teil von unserer Menschenwürde. Es ist auch Teil von unserer Menschenwürde vor Gott, dass er uns darin ernst nimmt. Er will nicht einfach ein paar Leute retten und dafür sorgen, dass sie in den Himmel kommen, uns irgendwie durch die Welt durchschleusen, so mit Ach und Krach. Sondern er ist stolz auf seine Kinder. Das sollten wir mal wahrnehmen. Er freut sich über uns, auch so tatsächlich da, wo wir jetzt stehen und noch nicht da sind. Und er freut sich, wenn wir wachsen, genauso wie wir uns freuen, wenn wir Eltern sind, wenn unsere Kinder wachsen. Und wachsen im Sinne von, ja, die werden jetzt groß, das ist eine Sache, aber auch erwachsen, stark, Persönlichkeiten, wenn sich Sachen rausbilden und wenn man die Persönlichkeit anfängt zu sehen, was speziell ist, wenn sie verantwortungsvoll werden, sensibel, mit sich selbst im Reinen, ein Segen für die Umwelt, das macht uns doch stolz, das ist doch super. Und Gott, so sieht Gott uns auch. Eine Bereicherung für die Welt zu sein. Und deswegen, Gott will keine seelenlosen Roboter, sondern er hat uns mit Verstand und Willen geschaffen. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir inspiriert sind, dass wir uns entscheiden, dass wir handeln und dass wir Früchte ernten. Und er achtet auf unseren freien Willen und nimmt uns sehr ernst. Und das sollten wir auch tun. Und das ist kein Zwang. Es muss nicht. Du kannst auch auf dieser ersten Stufe, was automatisch geht, weiter segeln. Aber ich möchte sehr empfehlen, dieses proaktive, sich darum zu kümmern, geistlich zu wachsen, deinen Geist zu ernähren, zu stärken und die guten Sachen zu fördern, die guten Gewohnheiten zu fördern, die gute Frucht bringen, ist eine Investition ins Reich Gottes und auch in dir selbst. Und deswegen sage ich, mach es zu deinem Projekt. Mach das Thema zu deinem Projekt und ich wünsche euch viel Kraft und Segen dazu. Amen.